Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Alles rund um den Amateurfußball, der hoffentlich bald erfolgreichste Nischenpodcast in der ganzen großen, weiten Welt. Wir kümmern uns um alles, was mit diesem Amateurfußball zu tun hat, insbesondere im Land Sachsen-Anhalt. Manchmal biegen wir ein bisschen ab, manchmal klettern wir ein bisschen in die oberen Ligen und manchmal gleiten wir ab ins Gesellschaftliche. Aber alles nur im Sinne des Sichtbarmachens des Amateurfußballs in Sachsen-Anhalt. Wir sind normalerweise zu zweit. Der Star dieser Sendung ist Danny Piele, hat auf jedem Platz in Sachsen-Anhalt schon getroffen, gilt als sehr demütig, sieht unglaublich gut aus, Vater von 12 Töchtern, 7 Hunde, alle weiblich und ein Mann, der in der Lage ist, ohne mufflig zu werden, einfach die größten Probleme zu klären.
Hallo Stefan.
Na, und wir haben jemanden zu Gast, den ich schon allein aufgrund seines Namens sehr, sehr liebe, Stefan mit PH Bock. Grüß dich, Stefan.
Grüß dich, Stefan.
Du siehst wahnsinnig jung und dynamisch aus und wir sind froh, dass du heute hier bist. Ich möchte, bevor wir richtig vorstellen, was du machst, als Präsident des KFV Altmark West, möchte ich...
Gut auswendig erlernt.
Ich bin rein inhaltlich hier ja immer komplett gut aufgestellt, auch wenn ich mir das nicht vorher immer anmerken lasse. Darf ich was zitieren? Wie ich mit Freude vernehmen konnte, ist am Donnerstag Stefan Bock bei euch zu Gast. Sicherlich wird er vorwährend und spätestens nach dem Podcast völlig zu Recht gefeiert. Bereits lange vor seinem Amtsantritt als Kreispräsident hat er den Fußballverband an vielen Stellen in den Bereichen Qualifizierung, in Klammern Referent, mittlerweile Kreislehrwart, das ist ein Begriff, den ich irgendwie komisch gealtert finde, aber egal, und Talentförderung engagiert, zuverlässig hat er auch unterstützt. Alle Lobeshymnen sind somit gerechtfertigt, Ausrufezeichen. Die Mail geht weiter, dazu kommen wir später. Damit haben wir eigentlich alles gesagt. Du bist sowas wie... eine Art Zukunfts- und Wunschmodell im Fußballverband Sachsen-Anhalt.
Prototyp.
Ja, Prototyp wäre geil, weil das würde bedeuten, dass ab morgen es in die Serie geht. Und dann.
Henry Ford würde das begeistert begutachten, wie wir den produzieren.
Wie siehst du es selber?
Vielen Dank für die Worte. Ich weiß nicht, von wem die kommen.
Sagen wir gleich.
Okay. Ja, bin in die Rolle ein bisschen reingeschlüpft und war in allen Bereichen tätig, habe dadurch ein unfassbar guten Einblick in viele Bereiche gekriegt, habe viele Leute im Verband kennengelernt, was jetzt auch bei Themenüberschneidungen halt sehr dolle hilft und interessant ist und versuche mich, wenn es immer geht, bestmöglich einzubringen.
Da wir ja der komplett transparente Podcast sind, kann ich sagen, also selten wurde vor einem Podcast mir mehr irgendwie hinten in den Rucksack reingepackt, woran ich alles denken soll. Wir sollen dich feiern, aber nicht zu doll. Wir sollen dich feiern, aber nicht zu doll. Und wir sollen mit dir auch einfach sprechen, aber auch nicht vergessen, dass du noch ein sehr junger Kreispräsident bist. Wir sollen mit dir darüber sprechen, wie das so mit dem Kreispräsidenten ist, aber immer dran denken, dass andere Kreispräsidenten das vielleicht anders sehen. Wir sollen irgendwie lässig mit dir reden über das, was du da machst und sollen auch aufpassen, dass du nicht angreifbar bist und so weiter. Wisst ihr was? Am Arsch. Wir reden einfach über unseren Amateurfußball und wir reden über einen der engagiertesten Menschen, die wir da teilweise haben, ohne zu betonen oder ohne zu vergessen zu betonen, dass es noch ganz viele andere gibt, die genauso sind wie du, dass man sich nicht immer einer Meinung ist und dass alles, was hier gesprochen wird, auch eine Diskussionsgrundlage ist auf einer konstruktiven, freundschaftlichen, kollegialen,
sachlichen Art.
Oder? Hast du gerade schon Puls gehabt, weil du dachtest, ich sage was Falsches, Danny?
Ich habe immer noch sehr hohen Puls.
Was war jetzt falsch? Ich meine, wir machen hier einen Podcast, weißt du?
Du bist aber stark in Schachtelsätzen und du setzt halt selten einen Punkt. Und ich weiß immer nicht, wann dieser Schachtelsatz vorbei ist und ob du diesen Break-Even-Point der Message schon erreicht hast.
Ist dir in unserer mittlerweile 200-jährigen Podcast-Tradition, die wir beide jetzt hier absolvieren als altes Ehepaar des Amateurfußballs mittlerweile, ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass das unter Umständen dramaturgisch beabsichtigt ist?
Hervorragend. Ich bin gespannt, wie wir den Bogen jetzt schlagen zu Stefan.
Stefan, hast du irgendwann während meines Schachtelsatzes kurz hohen Puls gehabt?
Nicht zu einem Moment.
Mein Mann.
Profi.
Mein Mann.
FSA erprobt.
So, zieh durch.
Das ist...
Achso, wollen wir noch aufklären, die Mail?
Also, ja, klar.
Kam noch hinten dran. Also, ist ja...
Jetzt wird's interessant.
Durch sein Ehrenamt und die berufliche Veränderung steht er mir leider nicht mehr für den Bereich der weiblichen Talentförderung als U12 Regionaltrainer und zuverlässiger U14 und U16 Co-Trainer bei zahlreichen Lehrgängen in Osterburg zur Verfügung. Ich bin am Boden zerstört und erwarte eine öffentliche Stellungnahme bzw. Entschuldigung im Podcast. Wer hat's geschrieben?
Das ist der Riese Steffen Scheler.
So sieht's aus. Scheles ist einerseits das typische lachende und weidende Auge.
Das war nicht ganz mein erster Kontaktpunkt zum FSA, zur Verbandsstelle, sondern das war die Trainerausbildung und da hauptsächlich Dieter Förster, die B-Lizenz-Ausbildung damals. Und da habe ich auch mit Anne Bartke, mit René Unger in Kontakt gekommen zum ersten Mal. Und da hat sich der Kontakt zu Steffen ergeben und da haben wir doch einiges bestritten an Trainerlehrgängen, an Betreuung der U-Mannschaften. Wenn, als Noter Mann war, bin ich mal in den Harz gefahren zur Regionalsichtung Altmark West Harz. 2 Stunden Fahrzeit, wenn es sehr, sehr gut läuft. Also danke für die Worte, aber glaube ich, steckt noch was hinter.
Brauchst nicht in meinen iPad gucken, weil er sitzt da nicht drüber. Da passt Scheles nicht rein. Aber ich glaube, dass wir dann jetzt so mit auf jeden Fall mal dargelegt haben, was er alles kann.
Genau, und das müssen wir jetzt noch toppen.
Na los, zieh durch. Wenn das einer kann, dann bist du das.
Ich bin ja erstmal froh, dass wir jetzt einen ganz anderen Blick auf den Fußball bekommen können. Wir hatten ja in der Regel Trainer hier, Menschen, die für die Trainer verantwortlich sind, viele Spieler, denn einen, der sich extrem um Ernährung gekümmert hat, das ist für uns beide nicht so greifbar gewesen im Amateurbereich. Dann hatten wir noch, er zeigt das mit Förderglas.
Zeigst du die Kamera, sonst weiß keiner, was ist.
Ja, brauche ich nicht.
Weiß jeder. Dass die Portion natürlich gar nichts ist für dich, weiß auch jeder.
Nein, das ist nicht mal eine Messerspitze.
Also für Mr. Nutella ist das ja vorm Zähneputzen.
Das ist meine Zahnpasta.
Das ist so geil. Und dann kommt deine Töchter. Und du.
Lass mich doch jetzt mal ausreden. Ja, haben wir jetzt jemanden bei uns, der einen anderen Blick auf die Arbeit im Verband hat und vor allem im Kreisfachverband? Und du bist tätig jetzt seit wann als Präsident?
Im April war die Wahl.
April 2024. Genau. Hast den Herrn Piep abgelöst.
Jawohl.
Und uns würde einfach mal so ein Blick reichen, wie eine Arbeit als Kreispräsident aussieht, was so die Herausforderungen sind und wie du dich im Organ generell in der Ordnung FSA, Kreis als auch DFB siehst.
Ja, also da erstmal zur Einordnung. Wir sind 13 Kreisverbände oder Kreis- und Stadtfachverbände, die in ihrem Gebiet zuständig sind, hauptsächlich für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes und die Organisation der Liga. Dazu gehört ist quasi ein Untergremium vom FSA. Ich vergleiche das immer irgendwie, dass wie so ein Verein mit mehreren Sparten haben wir mehrere Kreise, wo jeder zuständig ist und jeder seine Sache macht, vom Spielbetrieb, von eigenen Finanzen gucken, von der Trainerausbildung, Kreislehrwart war angesprochen, Medien und so weiter, Schiedsrichterwesen. Und wir alle wollen ja für uns so das Beste, aber wir müssen ja auch gucken, das Große und Ganze ist der FSA. Und da müssen wir auch zusammenkommen, wie auch im Verein. Jeder Sparte vielleicht so ein bisschen kämpft, der eine um das ein bisschen mehr, der andere will das. Aber wir müssen, insgesamt sind wir ein Team, eine Mannschaft, die dann zusammenkommen muss und auch im Fußball ganz Sachsen-Anhalt mitdenken muss und in die anderen Kreise.
Darf ich was fragen?
Ja.
Du hast formuliert, eine Unterorganisation des FSA. Ich habe den Eindruck oder ich höre förmlich, dass es in dem einen oder anderen Kreis da gleich einen Schlucken gibt und so weiter. Kannst du dir erklären, warum da teilweise so Diskrepanzen sind? Nimmst du das überhaupt selber wahr?
Zum Teil, aber ich glaube, es ist vielleicht gar nicht manchmal so groß, wie du es jetzt vielleicht wahrnimmst oder schon mal wahrgenommen hast. Das sind dann einzelne Momente und es ist einfach vielleicht auch eine Klarstellung, wo auch darüber gesprochen wurde, dass das satzungsmäßig nochmal ganz klar gezogen wird, was genau die Rolle ist, dass wir uns als Abteilung des FSA dann auch klar sehen und welchen Rechten und Pflichten das auch immer verbunden ist. Da gab es vielleicht nicht immer 100%ige Klarheit, aber die soll geschaffen werden.
Was könnten wir zum Beispiel, wie wir hier sitzen beide in unserem Podcast, dazu beitragen, besser machen?
In Bezug auf was
besser? Um ein entspannteres Miteinander zu kreieren, zu befeuern.
ein entspannteres Miteinander der Kreise.
Der Kreise, FSA, DFB. Weil ich nehme manchmal wahr, ja, also die einen sagen, die da, in dem, die sind nicht in Ordnung. Die anderen sagen, was wollen die denn jetzt eigentlich von uns? Wir haben doch nur versucht, das zu machen, was der DFB sagt und so weiter. Und das ist dann so ein Kuddelmuddel, wo ich eigentlich wiederum dann immer nur die Menschen sehe und denke, ey Leute, es geht um den Fußball. Lass uns doch einfach bei der Satzung, bei den Fakten bleiben und fertig ist die Laube.
Ja, sehe ich genauso. Und ich denke, dass wir gucken müssen, wir wollen ja alle dasselbe, wir wollen ja den Fußball vernünftig entwickeln und auch diese Verantwortung dafür ein bisschen zu tragen, auch wenn was nicht klappt, weil du hast gerade darauf hingewiesen und das ist ein ganz stereotypes, prototypes Ding, wenn irgendwas nicht klappt, ist der FSA schuld, der sagt, der DFB ist schuld, die sagen im Zweifel, die UEFA ist schuld, manchmal klappt was nicht, manchmal ist man auch selber schuld, ist doch nicht schlimm, einfach auch damit vielleicht anders umgehen und das macht jeder von diesen Stellen so und da möchte ich mich auch nicht von frei machen, dass das nämlich leicht ist zu sagen, ja, können wir nichts machen, hat der FSA, hat der DFB vorgegeben.
Ich glaube, da gibt es eine Amateurjuristenfloskel für, das heißt, haltet den Dieb. Ja.
Aber ich hab dazu mal ein plakatives Beispiel. In einem Fußballverein ist es ja so, jetzt sagt der Vorstand, wir beschließen jetzt mit blauen Trikots zu spielen. Und dem Hauptsponsor, dann hat die Abteilung Marketing das bestenfalls empfohlen, das zu machen. Dann geht das in die Abteilung Umsetzung, die lassen die produzieren, die beflocken. Dann gibt es in die Öffentlichkeitsarbeit, die müssen das dann nach außen bringen, Trikotverkäufe, dann gibt es den Merch-Laden und so weiter. Also Profiverein.
Ja.
Und alle ziehen an einem Strang und sagen, alles klar, eine Entscheidung müssen wir jetzt nicht verstehen oder bestenfalls müssen wir sie nicht,
ständig in Frage stellen.
In Frage stellen, sondern wir machen es einfach, weil es vorgegeben wurde. So, jetzt gehe ich aber ein Stück zurück und nehme jetzt mal unser bestes Beispiel, was wir haben, den Kinderfußball.
Ja.
Und jetzt wäre nach dem, wie du es beschrieben hast und wie ich es auch komplett mit dir teile, wir haben jetzt was, was ja nachhaltig und vor allem auch durch viele Personen so weit getragen ist, dass es als sinnvoll erachtet wird. Wir sagen als Fußballverband, komm, wir stehen dahinter. Wir leisten unseren Beitrag, indem wir jemanden mit reinholen, der das nochmal vereinfacht darstellt.
Warte, nicht irgendjemand, sondern den DFB-Sportdirektor Nachwuchstraining und Entwicklung.
Und jetzt sage ich, okay, jetzt wäre es ja mit der Abteilung so, dass wir jetzt alle sagen, wir machen das jetzt so, weil wir auch alle von überzeugt haben. Ist es dann ein Grund, dass wir es nicht so machen, weil wir nicht alle überzeugt bekommen? Oder gibt es da intrinsische Motivationen einzelner Kreise, die sagen, okay, wir machen vielleicht was anderes. Und das meine ich jetzt nicht wertend, sondern einfach nur, sie machen einfach was anderes.
Um bei deinem Beispiel zu bleiben, glaube ich erstmal nicht, dass dann auch alle mit den blauen Trikots zufrieden wären.
Nein,
das stimmt. Aber es wird dann halt gemacht. Richtig. Es muss dann halt gemacht werden, weil dort in der Organisation gar keine Möglichkeit besteht, das anders zu machen. In unserer Organisation ist es Stand jetzt noch halb so, weil eigentlich sind es ja auch Pflichtaufgaben des DFB, das ist es nur wirklich, die im Zweifel auch sanktioniert werden können, aber das ist, denke ich, im Interesse von niemandem und so weiter jetzt auch nicht kommen. Die Kommunikation darüber, das ist wirklich ein Beitrag gewesen, weil du es gerade angesprochen hattest mit Hannes Wolf, wo ihr auch dazu beigetragen habt und beitragen könnt, das noch zu strahlen, dass das auch sinnvoll ist, was vielleicht auch noch nicht jeder gehört hat und Hannes Wolf wirklich der Experte dafür, der überzeugende Mann dafür. Worin die Gründe liegen, warum das andere einzelne vielleicht abweichen, ein bisschen anders sehen, ein bisschen anders machen wollen, sind sicherlich, wie gesagt, das zum Teil intrinsische Motivation, zum Teil Prinzipien, weil es halt immer so war, zum Teil mit Sicherheit auch, weil Vereine das nicht wollen, wo auch einzelne Leute das dann im Zweifel nicht wollen. Aber das ist ja, ich habe das Bild der Mannschaft gezeigt. Wenn wir in der Mannschaft sind und unser Trainer sagt, wir pressen und zwei finden das aber scheiße, machen die das trotzdem vernünftig mit, wenn wir vernünftig als Mannschaft auftreten. Da muss ich selber vielleicht in dem Moment nicht überzeugt von sein. Wenn wir dann die nächsten 6 Spiele gewinnen, weil wir alle pressen, auch die 2, die das eigentlich nicht wollen und da mitmachen und so auch sehen, dass es Erfolg hat. Und das ist beim Kinderfußball leider halt erst mit ein bisschen längerer Frist so. Aber es ist nachgewiesen und unstrittig, dass das für die Kinder in der fußballerischen Entwicklung, in der sozialen Entwicklung, dass ich nicht auf der Bank sitze, dass ich nicht der Letzte bin, der gewählt wird oder, ist das der beste Schritt? Das ist, für mich gibt's da, ist das zweifelsfrei.
Ich muss mal kurz einhaken bei diesem Bild mit dem, wir pressen alle, 2 wollen nicht. Es wäre wahrscheinlich anzunehmen, dass ein Trainer die 2 dann auf die Bank setzen würde, wenn die immer ewig nicht mitmachen, deshalb dann gewinnt die 6 Spiele. In unserem Konstrukt DFB, FSA und Kreisfachverbände niemand will irgendjemanden auf die Bank setzen. Den Eindruck habe ich nämlich auch manchmal, dass der Eindruck entsteht, dass irgendwer ausgewechselt werden soll oder sonst irgendwie was. Also uns liegt es fern, weil wir wissen, dass die Arbeit der einzelnen Leute in den Regionen, je kleiner, je lokaler, desto wichtiger, absolut unverzichtbar ist. Und dass die Leute, wir versuchen die auch immer zu pflegen und so weiter. Aber man kann halt, wenn dann halt irgendwer nicht presst, ist der Sieg halt in Gefahr, weißt du? Und das ist halt, glaube ich, so ein wir haben nicht die Absicht und wir haben auch nicht den Willen und wir können es gar nicht, Menschen auf die Bank zu setzen da irgendwie. Insofern müssen wir aufpassen mit dem Bild, damit uns nicht irgendjemand...
Nee, ich sage ja nicht, dass wir die auf der Bank setzen wollen, sondern die machen
überzeugen.
Dann schon mit.
Man muss sie überzeugen,
nach 6 Siegen sind die überzeugt und nach den, vielleicht wenn die ersten Veranstaltungen auch des Kinderfußballs jetzt gesehen werden, wenn man da Turniertage macht in der GDF-Jugend und da 2, 3, 4 Mal vor Ort ist und sich das eingespielt hat und man sieht, was für ein bombastisches Format das ist und welche Vorteile das mit sich bringt.
Wie bist du eigentlich aufgenommen worden als sehr junger Präsident des KV West Altmark?
Altmark West. Also
Westaltmark klingt eigentlich.
Intern war ich ja jetzt kein Unbekannter in meinem Kreis und habe auch kommissarisch schon die Tätigkeit des Kreislehrwartes gemacht. Deswegen war ich auch schon halben Jahr in dem Gremium drin. Die 13 Kreispräsidenten sind ja auch Teil des Gesamtvorstandes des FSA, wo die Ausschussvorsitzenden und das Präsidium noch dazugehört. Da bin ich auch gut aufgenommen wurde, kannte auch schon den einen oder anderen, war da auch schon einmal vorher in Vertretung, bin, wie es in meiner Natur liegt, habe mich da nicht erstmal hingesetzt und zugehört, sondern auch gleich für Diskussionen gesorgt, was sicherlich nicht zu jedem gefallen ist, aber ich glaube, es liegt dann in der Natur der Sache, dass sich doch auch alle von diesem Gremium und dem Gesamtvorstand und Präsidenten freuen, wenn jemand engagiert ist. Auch wenn das vielleicht gegen die eigene Position ist.
Was warst du für Thema?
Das war ein Thema zur Qualifizierung.
Ah, okay, gut. Weil da wäre nämlich jetzt auch die Nachfrage, was sind denn so die Herausforderungen gerade? Insbesondere in deinem KV.
Also ich glaube, die Herausforderungen aller Vereine sind 3 Hauptthemen, die, wenn sie zusammenkommen, es ganz schwierig machen. Das ist einmal Geld, einmal Spieler, einmal Ehrenamtliche. An irgendeinem Punkt, also Geld ist, meine ich, Infrastruktur, Finanzen. Entweder fehlen mir die Ehrenamtlichen, es fehlen mir manchmal die Spieler. Ich hab eine super Infrastruktur, habe auch einen Trainer, einen Co-Trainer und Staff, aber irgendwie laufen da nur 13 Leute rum. Und in den Jugendmannschaften sieht es auch nicht so aus. Und wenn alles 3 problematisch ist, dann wird es echt schwer. Aber selbst dann schaffen es viele noch, das wieder rumzureißen.
Gibt es denn da neue Angebote, neue Formate, um beispielsweise den Spielbetrieb zu optimieren? Weil wir hatten letzte Woche ja Julius Riemann da, der aus eurem Nachbarkreis kommt, aus Rossau, aber wahrscheinlich fast angrenzend an Altmark West, glaube ich.
Ja.
Der ja Ähnliches beschrieben hat. Und ich kann mich erinnern, in meiner ersten Zeit im Fußballverband hatte ich mit einem Kreispräsidenten gesprochen, der gesagt hat, dass das Thema Spielgemeinschaften zum Beispiel auf Landes- als auch Kreisebene kein Thema ist. Sondern halt, dass man da gegen sich geäußert oder gestimmt hat. Und da frage ich mich, na okay, jetzt haben wir gerade im Altmark West, was ja eine riesen Fläche hat, du hast erzählt, bis Magdeburg fährst du irgendwie 1:40 bis zum nächsten Kreis in der Bürde irgendwie 1 Stunde, bis Letzlingen wahrscheinlich.
Ja.
Da denke ich mir, okay, selbst in der Kreisoberliga oder Kreisliga sind das Riesenwege und es ist ja schwierig, da Vereine auch in den ganz kleinen Dörfern aufrechtzuerhalten. Wie steht ihr dazu, was die Weiterentwicklung ist?
Selbstverständlich. Also man sieht es vor allen Dingen im Nachwuchs, dass es ohne Spielgemeinschaften absolut nicht mehr möglich ist. Und auch im Erwachsenenbereich, dass es diese gibt und bei uns auch bis zur Kreisoberliga die spielen können. Stand jetzt ist es ja so, was auch immer wieder ein Thema ist, wie man auf Landesebene damit umgeht. Und es machen ja auch nicht alle Kreise so mit den Spielgemeinschaften. Und die Bedenken dahingehend sind vor allen Dingen der Natur, dass sich dann 2 schnell mal zusammenschließen, hochgehen und dass die sportlichen Fairness-Gedanken so ein bisschen konterkariert, dass dadurch einfach nur leistungsmäßig schneller Erfolg gemacht wird, weil sich 2 Vereine zusammenlegen und nicht nachhaltig dann auch zusammenarbeiten mit Jugend und so weiter. Da gibt es natürlich auch Lösungsansätze, dass die so und so lange zusammen sein müssen, bevor sie in der Landesklasse aufsteigen dürfen. Es gibt dann aber auch schon noch rechtliche Probleme, was ist, wenn die absteigen und sich auflösen, wer darf denn wo spielen, wenn die sich wieder trennen, die Vereine. Deswegen ist das jetzt nicht so lapidar immer gesagt, sondern muss sich da schon Gedanken machen, wie man sowas auch klar kriegen kann, dass es Sicherheit gibt für alle, wie es dann weitergeht im Fall der Fälle, und alle Eventualitäten sollten da geplant werden.
Wie ist deine persönliche Haltung dazu?
Das definitiv zuzulassen unter bestimmten Voraussetzungen. Also wenn ich sag mal, seit 7 Jahren eine Nachwuchsspielgemeinschaft, Jugendspielgemeinschaft bin, schon seit 4 Jahren eine Spielgemeinschaft in den Männern habe, die besteht, das klappt mit beiden Leuten und ich dann aufsteige, warum soll ich dann nicht Landesklasse oder sogar Landesliga spielen dürfen? Danach wird es dann schwierig, weil wenn wir dann gehen wir in NOV-Wettbewerbe, wenn wir in der Verbandsliga, in unserer höchsten Liga aufsteigen sollten, wo wir es dann nicht mehr machen können und entscheiden können. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Und die Vereine, die es trifft, denen hilft es ja meist nur. Es hilft, dem Spielbetrieb am Laufen zu halten.
Nimmst du denn wahr, dass es wirklich so unlautere Absichten, also dass es wirklich vorkommt, die da jetzt vermutet werden und die man zu Recht in Betracht ziehen muss?
Genau, also ich würde auch sagen, die muss man zu Recht in Betracht ziehen, aber ich persönlich nehme die nicht so wahr. Aber das ist, glaube ich, auch wirklich von den Kreisen sehr, sehr unterschiedlich.
Kann man nicht rumspekulieren, nee, durchs Land, ja, das geht nicht.
Auf gar keinen
Fall.
Also ich kann das tatsächlich beide Argumentationen verstehen, mit der jeweiligen Person, ja, mit der ich damals gesprochen habe. Wir müssen halt die Kreise stärken. Da sage ich, ja, okay, klar, wenn wir jetzt 2 Vereine zur Spielgemeinschaft zusammenziehen und die in den Landesspielbetrieb gehen, fehlen ja auf Kreisebene erstmal 2 Vereine, 2-mal Stadtgebühren und so weiter. Brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten.
Warum fehlen da 2? Die sind ja vielleicht schon 5 Jahre zusammen. Also es fehlt mir dann nur ein Verein. Weißt du, wenn die eh schon auf Kreisebene schon 5 Jahre zusammen sind, weil sie es allein nicht mehr schaffen.
Genau, also dann meine, wenn die sich zusammenschließen zu einer Gemeinschaft, ja, in der, so, also meine ich das. Wenn die vorher schon zusammen waren, naja, klar. Ja, ja. Deswegen ist der Weg ja für mich richtig. Bevor ich 2 komplett verliere, lasse ich lieber aus 2 einer.
Genau, das ist auch der.
Und was ja für die Denkweise eigentlich egal ist, weil die Leute, die Fußball spielen, die bleiben ja da. Wenn ich in der einen 13 habe und in den anderen 13 habe ich danach 26 anstatt 0. Die gehen ja nicht weg.
Genau.
Und so, wenn die auch in der ganzen Nachwuchszeit schon miteinander gespielt haben, hast du ja schon eine Art, eigentlich sehr gut aus dem sozialen Gesichtspunkt.
Und ich sage, aus sportlicher Sicht hast du ja viele Dörfer oder Gemeinden, und das ist nicht despektierlich, aber wirklich Dorfvereine, die vielleicht irgendwann mal wirklich Bock haben, irgendwie Landesklasse zu spielen, in den Landesspielbetrieb zu kommen. Und ich glaube, es sollte der Anspruch eines jeden Fußballers oder Fußballerin sein, irgendwie mal in den Landesspielbetrieb zu kommen, sonst machen wir das ja nicht. Wir spielen ja trotzdem, um irgendwie erfolgreich zu sein. Mhm. Und du hast, glaube ich, je länger oder je weiter wir da uns nicht mit befassen, weniger Möglichkeiten als Dorfverein auf Landesebene zu kommen, weil ja jetzt in diesem Jahr auch noch eine Skalierung der Landesklassen stattgefunden hat. Das heißt, die Wege werden ja jetzt noch mal weiter. Ja, in der Altmark mag das vielleicht noch gehen, weil die LK1 das jetzt nicht so betrifft, weil das halt eine Altmark-Liga ist.
Ja.
Mit Ausnahme von, jetzt mit Heinsleben ist jetzt raus. Ja. War Heinsleben LK1? Ja. Ja, genau. Heinsleben ist jetzt raus, zurückgetreten oder zurückgezogen. Da geht das, aber jetzt nehme ich mal so eine Region wie Bernburg zum Beispiel oder Nienburg, die ja eventuell nach oben fahren kann oder nach unten oder nach links und nach rechts. Da bist du locker bei 1 bis 1,5 Stunden Fahrtweg. Und wenn du in Nienburg bist und musst halt irgendwie bis nach Halle permanent fahren, ist ja auch nicht so cool. So zumindest die Argumentation damals. Und da sage ich, da brauchen wir halt irgendwie eine Lösung für, gerade auch für kleinere Vereine, irgendwie Landesspielbetrieb möglich zu machen. Und da bin ich halt aus Fußballersicht tatsächlich ein absoluter Befürworter.
Wie ist überhaupt der Dialog zwischen den einzelnen Präsidenten?
Also wie gesagt, die Gesamtvorstandssitzung, wo man sich dann auch wirklich mit allen sieht, und sonst habe ich natürlich mehr Kontakt zu jemandem aus Altmark-Ost oder Magdeburg oder der Börde als nach Halle runter. Also
die WhatsApp-Gruppe oder sowas?
Ja, selbstverständlich.
Echt, ja? Ja.
Auch mit allen 13 Kreisverbänden?
Ja.
Ah, kann ich mal reingucken? Das Gesicht war richtig das Schöne. War eine Frage der Unterhaltung wegen. Ich hatte gar keine komischen Absichten.
Ja,
also, wollte ich hier also, nur mal feststellen.
Wie läuft das so grundsätzlich? Aber jetzt bist du seit 2024 Präsident. Wie oft habt ihr eure Sitzung? Habt ihr die einmal im Monat?
Ja, wir machen die anlassbezogen dann vielleicht vor Events, und sonst ist alle 6 Wochen so der Turnus. Ah, ja, okay. Mit, und wenn Ferienzeit sind oder so, dann mal kann sich das mal verschieben. Aber das ist so ungefähr.
Wie viel sind da so Pi mal Daumen dabei?
Da sind 6 bis 8 Leute dabei, weil das können nicht immer alle. Und sind öffentliche Sitzungen, was aber selten wahrgenommen wird.
Okay, wo finden die statt?
Die finden teils an unterschiedlichen Orten statt, aber hauptsächlich machen wir es in Appenburg, weil es relativ zentral für uns ist und weil wir da eine Gaststätte haben, die wir gut nutzen können.
Cool.
Hast du eine Antrittsreise gemacht zu möglichst vielen Vereinen und so? Oder wie hast du das immer?
Die Antrittsreise habe ich jedes Wochenende auf dem Spielfeld und
weil du selber noch spielst.
Ja, hatte im Vorfeld Kontakt mit vielen, aber es gibt, glaube ich, niemanden, für den ich da ein Unbekannter war.
Los Eckdaten. Welche Mannschaft, welche Position, deine Tordifferenz?
Kreis Oberliga, im zentralen Mittelfeld. Und
zentrales Mittelfeld, also was jetzt klassischer Sechser, Achter?
Also ich kann mich da, also Julius Riemann ist dann wahrscheinlich noch ein Goalgetter im Vergleich zu mir, wenn ich die Folge
gesehen habe. Was? Aber dann, warte mal, dann bist du Torhüter.
Dass er sein letztes Tor 2021 geschossen hat.
War gegen Wiesdorf, oder?
Nein. Aber da war ich auch enttäuscht für Julius. Also das ist unsere Stärke ist ganz, wir sind Spielertypen Sergio Busquets so und da würde ich auch nicht sagen, es ist ein schlechter Spieler.
Und das auf jeden Fall
zu retten mit, und das war gefährlich, einen Spieler zu schonen. Dass ein Fußballer wie Danny Pille das nicht verstehen kann, wie Spaß am Fußball entsteht, ohne Tore zu schießen.
Geht gar nicht.
Das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich übrigens auch nicht.
Ich mache da mal ein plakatives Beispiel zu Stefans Sportart. Kennst du Oliver Rogge noch?
Ja, selbstverständlich.
Der ja tatsächlich Handball gespielt hat, nur in der Defensive. Das hat er in 15 Jahren.
Nicht so weit gucken, kannst du Steffen Stiebler nehmen. Legende beim SC Magdeburg.
Ja, aber Rogge ist ja nochmal ein Jahr. Ein Jahrzehnt.
Die haben zusammen im Innenblock in der Nationalmannschaft gespielt.
Ja, und haben
auch beim SC.
Wir haben beide zusammen in 15 Jahren Handball viermal den Ball in der Hand gehabt, ja.
Ich verstehe überhaupt nicht, was du meinst. Wenn die scheiß Schiedsrichter ihnen nach 10 Minuten das dritte Mal 2 Minuten zeigen, zu Unrecht, was soll denn das?
Ich kann mich an einen, glaube ich, WM oder sogar Olympiator von Olli Rogge erinnern.
Ja.
Hat er feiert wie eine Champions League.
Wenn Steffen Stiebler auf die Platte gegangen ist, dann hat er einfach pauschal 2 Minuten gekriegt, einfach nur, weil er da langgelaufen ist.
Ey, ich habe ja die steile These, als Julius hier war, gedroppt, dass der altmärkische Fußballer seinesgleichen sucht.
Ja. Das glaube ich auch übrigens.
Groß, schnell, athletisch, zweikampfstark. Würdest du das auch so teilen? Oder?
Ach, ganz so mit Vorurteilen gesehen würde ich das nicht, aber ich habe auch drüber nachgedacht, was ist denn, wenn 2 oder 3 Mannschaften damit anfangen, dann musst du ja irgendwie nachziehen. Du kannst ja gar nichts machen.
Also mein Paradebeispiel ist tatsächlich da ein Verein aus deinem Kreis und das ist Gardelegen. Die sind, glaube ich, vor 4 oder 5 Jahren in die Verbandsliga aufgestiegen, mit 1 oder 2 sehr guten Jahrgängen.
Waren wir da nicht neulich?
Ja, genau, haben da dieses Camp gehabt. FSA Feriencamp, genau. Und
mega Anlage, tolle Leute.
Ja, also die Arbeit, die da passierte, gerade, ich hatte es ja schon mal erwähnt, unter anderem mit der Familie Scheinert, die da sehr aktiv ist, sind auch ganz, ganz viele andere noch. Das ist krass, da spielen, glaube ich, 8 Spieler mit, die sind mindestens 1,90. Gardemaß, kein Gramm Fett am Körper und laufen halt 112 Minuten alles im höchsten Tempo. Ja. Das ist Wahnsinn.
Stimmt. Jetzt verstehe ich auch, warum ein Fußballer wie Danny daran keinen Fallen finden kann, weil er es auch nicht kann. Er weiß nicht, wie es ist, 112 Minuten zu laufen
von 90. Dann waren die auch noch nett.
Ach so, das ist ja dann ein ganz anderes Universum, Danny. Sag mal, wenn du einen Foul machst oder sowas, ja, sagt der Schiedsrichter mittlerweile, Herr Präsident, das war aber eine üble Grätsche, die Sie da angesetzt haben. Ich muss Ihnen leider eine gelbe Karte geben.
Nein. Es gab in den ersten Spielen auch von
blöde Sprüche,
Zuschauern und Spielern blöde Sprüche, aber nein, das ist kein Thema weiter. Aber
also ich als
Schiri, wenn er wird geflasht.
Ich könnte es mir als Schiri nicht verkneifen. Ich würde immer sagen, Herr Präsident, es tut mir aber leid. Das sieht nicht gut aus für Sie.
Das stelle ich mir tatsächlich sehr, sehr schwierig vor. Du spielst aktiv jedes Wochenende, richtig?
Richtig.
Okay.
Was stellst du dir schwierig vor?
Na.
Kannst du, die Rollen sind ja zu trennen.
Ja. Aber jetzt muss ich vorsichtig sein. Es ist natürlich in manchen Situationen dann ja auch schwierig, nicht aus der Emotion heraus zu agieren.
Für dich.
Generell. Ja. Wie kriegst du das hin? Das passt?
Also, das passt weitestgehend.
Ah, okay.
Die Emotionalität ist jetzt vielleicht, oder das Erzählen ist ein Ticken weniger und ein Ticken anders geworden, aber nur ein Ticken.
Ja. Aber du bist ja im Amt eigentlich trotzdem die ganze Zeit. Das ist schon auch krass. Die ganze Zeit.
Ich sehe ja den Vorteil, ich kriege alles mit, ich sehe alles, ich habe alles aus Eigenerfahren und Eigenerleben und bin mit vielen ständig in Kontakt.
Das finde ich auch. Also ich glaube, dass die Gefahr sogar eher ist bei so Sitzungen, wo Leute eine andere Meinung haben als er, dass da unter der Gürtellinie persönlich dann mal ein blöder Spruch, und selbst wenn es nur witzig gemeint ist, hast du erstmal 10 Minuten Unruhe. Wenn einer dann sagt, hier, weißt du, Trommelstöcker, falsch rum in den Oberkörper gesteckt und uns was vom Fußball erzählen oder so, weißt du, wenn sowas kommt, neigen ja manche Fußballer zu sowas, ja, ohne dass wir hier wen erwähnen wollen.
Ich muss sagen, ich habe in dem letzten Jahr da echt eine Herausforderung bei mir gesehen.
Ja.
Ja. Gerade wenn ich so mit Schiedsrichterentscheidungen unzufrieden war oder mit gewissen Trainern, die sich halt außen wie ein Rumpelschiedsel präsentiert haben. Schwierig.
Also erinnert dich an diese gegen den Anders, hier wo Steppke Rau Trainer ist, hier War das ein Elfmeter in der letzten Minute?
Der zurückgenommen wurde
und so weiter. Und dann sitzen wir hier im Podcast und du bist einerseits der Erwachsene, der Fußballer, der dabei gewesen ist. Andererseits bist du aber auch hier. Aber ich glaube, da sind wir gut durchgeschippert. Und ich kann mir vorstellen, dass Stefan Bock, dass der da wesentlich cooler und eloquenter ist als zwei so eine Pfeifenköppe wie wir.
Ja, also gerade im Spiel, also nach dem Spiel ist das alles für mich fein, da bin ich auch komplett entspannt, aber so im Spiel muss ich sagen, da musste ich mich ordentlich schon mal kalibrieren.
Das verstehe ich.
Ja. Hast du wie viel Mehraufwand hast du? So, hast du privat jetzt mehr zu tun, Mails schreiben, lesen, rumreisen oder was?
Ja, selbstverständlich. Also die Sitzungen organisieren, auch die Besuche in Magdeburg oder zum Gesamtvorstandssitzung oder auch Ausschusssitzungen ist natürlich ein Mehraufwand. Und gerade jetzt zu Saisonbeginn will man sich ja doch überall zeigen, auf allen Staffeltagen sein, bei den Eröffnungsspielen sein. Und das ist definitiv ein Mehraufwand.
Würdest du auch was anders machen bei bestimmten Themen, die vom DFB jetzt so kommen oder sowas? Siehst du da Sachen kritisch?
Ich würde auf den Profifußball auch mehr bezogen definitiv eine Nettospielzeit einführen. Was natürlich dann in den unteren Ligen ein Ticken schwerer ist zu realisieren, weil da nicht 26 Leute sitzen, die stoppen können und wann der Ball im Aus war und hier und da. Aber das ist echt was ich mit dem Profifußball stört und es deutlich attraktiver machen würde. Aber was halt schwer runterzubrechen ist und deswegen vielleicht auch ein Grund ist, das nicht zu machen.
Ja.
Ansonsten die Flexibilisierung der ganzen Geschichten. Das gibt's auch viele Videos von Hannes Wolf und seinen Truppen, die Benders und Hanno Balic, auch, dass man ein bisschen flüssiger ist, in den Ligensystem übergehen kann. Dass wir nicht in der Jugend ist es ja so, dass ich dann ein Jahr in der Liga sein muss und dann erst aufsteigen kann. Wenn ich dann in den nächsten Jahrgang gehe, muss ich wieder unten anfangen. Und wenn ich da dass man auch verschiedene zwischen den Staffeln wechseln kann, wenn ich danach in der Hinrunde Torverhältnis von 71 zu 2 habe, dass ich dann vielleicht auch in der Rückrunde schon in einer Liga höher mitspielen kann. So, weil es bringt dem Verein nichts, es bringt den Spielern nichts, sie werden unzufrieden, Dinge weg und es bringt den Gegnern ja auch ganz, ganz wenig, wenn ich da in jedem Spiel 7 Dinger von den Mannschaften kriege.
Mhm. Was brauchst du denn für diese Flexibilität? Jetzt bist du an einem Kreis der Oberste?
Na, das ist auf Kreisebene ist das leichter umzusetzen. Da haben wir auch in den Jugendbereichen Staffeln und sortieren die dann nach dem Winter neu. Das ist da die oberen gegeneinander spielen dann in der Rückrunde und die im unteren Tabellenhälfte war, gegeneinander spielen. Auf Landesebene braucht das halt eine Zustimmung aller. Und ich bin mir da nicht mehr sicher, ob DFB-Regularien das zulassen würden. Aber das ist echt ein Punkt, wo auch, das sind höchst interessante Videos, die da auch Hannes Wolf, wie gesagt, mit denen macht. Gerne mal reingucken, reinhören. Das ist echt eine Sache, die mich voll überzeugt hat und war vom logischen Nachdenken. Natürlich, es gibt in jeder Liga, gerade im Jugendbereich, genau dieses Phänomen, dass da einer mit jedem Wochenende mit 10 Toren gewinnt. Ja, was bringt dem das? Und was bringt den Gegnern das? Und da irgendwie flexibel zu sein.
Aber eine richtige Lösung sofort, die man
Antrag schreiben, auf die Tagesordnung der Gesamtvorstandssitzung bringen und dann reden.
Ich denke, du hast schon den Antrag schon geschrieben.
Nee.
Hast du noch nicht. Was hältst du so von Sanktionen?
Zwingend notwendig. Schweres Thema, aber zwingend notwendig. Das kennt ja jeder selbst. Ob es Kabinenhygiene ist mit zu spät kommen, sonst was, dass Sanktionen wichtig sind. Auch ein Zeichen, das ist ja oft, keine Ahnung, da geht es um 1 oder 2 Euro. Das ist ja nicht so, dass sich da ein Spieler in der Kabine wirklich sanktioniert fühlt, wenn er 1 Euro zahlt. Das merken die meisten nicht jetzt im Erwachsenenbereich. Aber es ist auch einfach ein Zeichen und es ist auch oft ein Weg, wenn man es merkt, um Verhalten zu ändern. Und ob das gelbe Karten sind, ob das sonst was ist. Es ist im ganzen Sport gang und gäbe, dass es die Sanktionen gibt und die haben ihre Begründung und Notwendigkeit, auch wenn es nicht schön ist oft.
Also ich persönlich glaube, dass die Generation der Sanktionen gerade im Seniorenbereich langsam zurückgeht. Also ich glaube, dass heutzutage es keinen mehr irgendwie stört, wenn er jetzt 1 Euro für zu spät kommt bezahlen muss. Das wird halt gemacht. Bei Meckern ist es genau das Gleiche. Ich glaube, dieses Erziehen durch Sanktionen, ich glaube, diese Gesellschaft oder dieser Zeitraum der Gesellschaft, in der das funktioniert hat, der ist in meinen Augen fast vorbei. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr, durch Sanktionen junge Spieler zu erziehen. Eher das Gegenteil, dass sie vielleicht nicht mehr kommen. So ist meine Wahrnehmung.
Ist ein schmaler Grat, wie die dann auch ausgelegt werden. Aber auch die Signalwirkung von halt stopp hier, das geht nicht.
Vollkommen richtig.
Das ist ja auch Teil der Sanktionen. Ja. Und sehe schon eine gewisse Notwendigkeit noch.
Wie kriegen wir es denn hin, mehr Schiedsrichter zu gewinnen und Schiedsrichterinnen?
Indem wir alle netter sind auf dem Feld mit den Schiedsrichtern zum Beispiel.
Ja, das könnt erstmal ihr beide ausregeln, habe ich wahrgenommen.
Ja.
Das jetzt
ja, das ist immer schön.
Dass gleich ein großer Kübel Selbstkritik über euch ausgeschüttet wird, aber.
Ich glaube, das ist so ein Teil auch, dass die Vereine da selber intern was tun müssen, dass die ein bisschen runtergefallen sind in den letzten Generationen, die Schiedsrichter, dass sie so, jeder macht einen Mannschaftsabend, jeder macht dies und das, aber die für die Schiedsrichter mal was machen, wurde, glaube ich, in den Vereinen zu wenig gemacht. Weil es gibt ja auch wenig Vereine, wo es 10 Schiedsrichter oder so gibt in unseren kleinen Vereinen, dass die selber was organisieren könnten. Und dann wirklich die, ja, lange Floskel, aber die Anerkennung und den Respekt auch auf dem Feld zeigen, ja, sowohl im Zuschauerbereich, sowohl auch, als auch auf dem Feld. Oder wenigstens hinterher gehen und sagen, ey, 90 Minuten bin ich ein Idiot, aber hinterher, ich respektiere deine Entscheidung, ich finde das klasse, dass du das machst. Das ist das Wenigste, was wir, denke ich, immer schaffen sollten, oder?
Hast du schon was angeleiert bei dir im Kreis? Diesbezüglich?
Diesbezüglich, nee, nichts angeleiert. Wir haben jetzt wieder einen Schritt, dass wir ein paar mehr Jungschiedsrichter haben, um die müssen wir uns jetzt bemühen. Ist auch so ein kleiner Generationswechsel, dass wirklich die Leuchttürme, die wir hatten, langsam ein bisschen runtergehen. Gucken, wie das läuft.
Hast du schon mal was mitbekommen, wie dass sich so Vereine Schiedsrichter auch wegnehmen und so?
Selbstverständlich.
Wie findest du das?
Blödsinnig. Also es
so, echt,
ist,
ja.
ist keinem damit geholfen. Wir erhöhen ja nicht die Anzahl der Schiedsrichter dadurch. Ja. Wenn ich einen Schiedsrichter von Verein zum A zu B wechselt, ja, habe ich trotzdem nur einen Schiedsrichter. Und wenn Verein C nochmal 600 Euro mehr bietet, habe ich immer nur noch einen Schiedsrichter. Deswegen ist das schwierig.
Geld geboten?
Das wird zum Teil echt? Gemacht.
Okay.
Aber das ist ja von vielen Vereinen, es gibt ja dieses Thema Schiedsrichtersoll.
Ja, klar.
Und es gibt ja da wirklich harte Sanktionen, was das angeht. Und es sind ja auf Kreisebene, kenne ich mich da jetzt tatsächlich nicht aus, aber ich bin ja auch für einen Verein oder sympathisiere für einen Verein. Von daher weiß ich ungefähr, was auf Landesebene ist. Das ist sehr, sehr viel Geld.
Sehr, sehr viel.
Und da ist natürlich die berechtigte Frage, was passiert denn eigentlich damit? Also, was wird da reingesteckt? Und das wird ja auf Kreis, wenn du bei den Vereinen bist, ja genauso sein. Vereine haben vielleicht nicht die Anzahl an Schiedsrichtern. Was erwarten die eigentlich davon? Oder von dir persönlich, was da mit dem Geld passiert?
Im Optimalfall erwarten die, oder das wäre meine Anspruchshaltung auch, es hat auch keine Erwartung formuliert, aber dass das Geld auch genutzt werden kann, um das Thema zu verbessern. Zum Beispiel nehme ich das für mehr Beobachtungen, für mehr Patensysteme, Einsätze für die Schiedsrichterlehrgänge, die vielleicht finanziell dadurch halt subventionieren kann, dass da keine Gebühren bezahlt werden müssen oder geringere Gebühren. Das wären die Herangehensweisen daran.
Ja, ich glaube, dieses Schiedsrichter-Thema ist halt generell sehr, sehr schwierig, ja, weil keiner da jetzt irgendwie eine komplette Lösung für hat.
Ich finde dieses Belohnungs, irgendwer hatte doch mal bei uns auch in einer
Mittagsgruppe
so Belohnungssystem. Es gibt ja auch eine Gruppe, so dass es halt nicht Sanktionen, sondern dass es eher, dass Belohnungen irgendwie in den Raum gestellt werden und so weiter. Aber ob das.
Also ich finde immer noch die Idee, das ist meine eigene, deswegen finde ich die halt relativ charmant. Ich glaube,
im Hause Piele.
Die Entwicklung von Schiedsrichtern muss in meinen Augen halt komplett im Kreis und komplett an der Basis passieren. Ja. Und gerade bei Vereinen, die im Kreis spielen, kann es ja auch so eine Art Sanktion geben oder Auflage, dass halt aus jeder Mannschaft halt so eine Art Schiedsrichteranwärter präsentiert werden muss. Ja. Vielleicht auch schon vorher eine A-Jugend oder B-Jugend. Und was dann vielleicht auch noch subventioniert wird oder mit einem Bonussystem ausgestattet wird. Und da sage ich, okay, es ist ja generell eine Herausforderung für jeden Verein und für jede Mannschaft, für die Spieler zu wissen, welche Regeln ändern sich denn eigentlich. Und dieses Problem würde ich ja damit sogar noch ein Stück weit lösen, dass ich jemanden im Verein habe, der oder einer Mannschaft, der von einer Mannschaft benannt ist, der sich mit der Schiedsrichterthematik beschäftigt. Und ich glaube, dass der Funnel, wenn ich im Kreis, keine Ahnung, in jedem Verein insgesamt 100 habe, dass da bestimmt 10 Leute danach sagen würden, Mensch, ich spiele vielleicht ja weniger oder ich kann parallel noch ein Jugendspiel pfeifen oder ich kann parallel noch in der letzten Liga pfeifen, weil ich da das zeitlich passt, weil die um 10 spielen, nicht um 14 Uhr. Und ich glaube schon, dass das ein Ansatz wäre, aus dem Verein heraus Leute zu begeistern. Und das hat in meinen Augen den Vorteil, weil du hast die Leute ja eh da. Ich glaube, der größere Hebel oder der viel, viel schwierigere Hebel ist, neue Leute, die vielleicht nicht fußballaffin sind, dafür zu gewinnen.
Ja.
Und ich glaube, wenn du den Hebel aus dem Verein heraus nimmst, mit eventuell Bonussystemen, dann glaube ich, kann das funktionieren.
definitiv ist das schwerer, Externe zu gewinnen, fast unmöglich, sondern das sind dann meist Leute aus Vereinen, die selber gespielt haben oder noch aktiv sind. Da ist dann oft doch schwer, die selber zu spielen und zu pfeifen. In einem höheren Lebensalter wird das schwierig, weil die privaten Umstände dazukommen und nicht nur jedes Wochenende frei ist, sondern Verpflichtungen natürlich zunehmen, als das vielleicht ein 21-jähriger Student machen kann oder...
Private Verpflichtung klang gerade, als wäre Familie eine Belastung.
Nein, ist eine Priorität.
Das Leben besteht aus Entscheidungen.
Ja.
Warte, ich sage ein Wort und du antwortest, ja? Ehrenamtler.
Unbezahlbar. Gesamtgesellschaftlich unbezahlbar. Nicht nur im Fußball. Also was da an gesellschaftlicher Sozialisierung passiert, an Erziehung, an Zusammenhaltgefühl, aber auch wirklich an notwendigen Pflichten. So, wir sind beim Sport, sind wir halt bei den schönen Sachen, aber Hilfswerke, Rotes Kreuz, Feuerwehren, das ist, ja.
Im Fußball, wie kommen wir dazu, dass halt Menschen so wie du, ich meine, bei dir, dich das jetzt zu fragen ist, weiß nicht, ob es komisch ist, weil du das ja einfach gemacht hast.
Die Frage ist ja, wie und warum? Also du warst ja selber mal Spieler.
Ja,
und dann hast du noch Spieler. Ja, voll. Also, Haupt ist KV-Präsident.
Ja. Du warst doch mal Spieler, dann wurdest du ein typischer Altenacker Kopfballschädler.
Was ist in deinem Verein in Diesdorf passiert, oder vielleicht sogar in deinem kleinen Abstecher zu Arminia, dass du gesagt hast, du willst jetzt als Ehrenamtler mehr machen, dich mehr einbringen, mehr bewegen?
Im Verein ist es so gewachsen. Bin ähnlich wie Julius das letzte Woche auch gesagt, bin dort aufgewachsen, bin fest verwurzelt und einfach dieses Gefühl für den Ort, für die Gemeinschaft dort was wiederzugeben. Das war... Und irgendwann kam dann der Anspruch so, der dir auch wahrscheinlich nicht fremd ist, ich kann das auch besser, als dies schon passiert.
Alles.
Ja. Und man kann das nicht immer. So, dann fällt man mit seinem großen Mundwerk, merkt man auch erstmal, was die Realität dann irgendwann ist mit 18, 19 Jahren, wo man denkt, man kann alles umreißen. Aber das war sicherlich auch ein Punkt gewesen. Die Trainerausbildung erfolgte dann so ein bisschen klassisch auch aus einer Verletzung. Und dann, ja, kein Fußball spielen. Wie kann ich mich einbringen? Was kann ich machen? Wie kann ich das nutzen? Da bin ich dann dazu übergegangen, hatte da schon immer Lust drauf, mich zu beschäftigen. Und man hat ja auch mit verschiedenen Trainern da wirklich diese klassische Erfahrung, das ist nicht so gut, das kann ich besser. Warum laufen wir jetzt hier 25 Minuten im Kreis am Anfang, übertrieben gesagt? Das kam da sicherlich heraus. Und ansonsten ist es wirklich dieses für den Verein was zu tun und auch ein bisschen zurückzugeben und sehen auch, wie man da selber doch erzogen wird und das zur Persönlichkeitsentwicklung beigetragen hat, das jetzt vielleicht auch zu machen. Und das ist, wenn wir den Schwenk machen, halt auch das Schwierige beim KV. Es ist schon schwer, Leute zu finden, die sich für ihren Verein und ihren Dorf, sag ich mal, einsetzen. Und noch schwerer dann, jemanden zu finden, der sich einfach für 40 andere Vereine einsetzt. Der da gar nicht im Anführungszeichen selber von profitiert in seinem direkten Umfeld.
Das sieht da wahrscheinlich dann meistens nur als Doppelrolle. Das ist ja bei dir auch so. Du hast halt eine Sympathie mit Diesdorf, bist aber gleichzeitig KV-Präsident. Und ich glaube, das ist nur der Weg, weil ich glaube, nur so kannst du auch Schnittmengen haben. Und es ist halt wieder da schwierig, jemanden zu gewinnen für das Übergeordnete, als wenn du es aus dem Verein nimmst, aus anderen Vereinen. Das ist halt in jedem KV, glaube ich, so, beziehungsweise auch in jedem Ausschuss oder auch im Vorstand, dass du halt Menschen hast, die trotzdem irgendwo eine Affinität oder eine Sympathie mit anderen Vereinen haben. Oder mit eigenen Vereinen, Heimatvereinen, Dorfvereinen, wo man groß geworden ist. Ja.
Gibt es gerade ein Problem, wenn du morgens aufwachst, das als erstes auftaucht? Innerhalb deiner Arbeit meine ich nicht, dass du den Weg zum Klon nicht findest oder was, keine Ahnung. Wo du als erstes dran denkst, also das größte Problem, was du gerade realisieren musst?
Nee, ich habe kein nichts, was mich gerade intensiv beschäftigt. Es ist einfach eine Fülle von Sachen, die abgearbeitet würden. Das ist schwierig, an alles manchmal immer zu denken, aber nicht kein Schreckensgespenst, was jetzt irgendwie gelöst werden muss unbedingt, was mir Sorgen bereitet.
Hast du als Präsident eigentlich eine Einsatzgarantie in der Mannschaft?
Das ist, glaube ich, auch noch nicht.
Er ist ja Spielertrainer, also stellt sich ja selber.
Stellt sich auch noch selber auf.
Durch die neue Kapitänsregel habe ich eine Einsatzgarantie und eine Garantie für die Binde durch das Erzählen.
Ja? Ist das so?
Ein bisschen.
Hältst du denn eigentlich von der Regel, von diesen neuen Sachen?
Anders, merkst du die Umsetzung?
Nein, noch nicht. Ich wurde darauf hingewiesen und es ist auch bis jetzt zum Glück auch eine gute Auslegung in den Spielen, die ich mitgemacht habe, weil es wurde in manchen Mannschaften so verstanden, dass Kommunikation mit dem Schiedsrichter nicht mehr möglich ist. Und das wäre der Worst Case des Fußballs. Also warum soll ich nicht vernünftig bei einer Ecke mit dem Schiedsrichter erzählen, auch als Nicht-Kapitän über sonst was oder auch so, dass der mir Entscheidung erklären kann, kurz. Es geht ja darum, dass nicht 20 Leute dahin stürmen bei irgendwelchen spielentscheidenden Situationen, sondern dass da nur der Kapitän reden darf.
Sagen Sie mal, Herr Bock, warum haben Sie eine rote Karte gekriegt? Ich war aus Versehen nicht Kapitän und habe gefragt, ob ich jetzt Intel kaufe oder nicht an der Ecke.
Aber also auch um den Übertrag zu bringen zu anderen Sportdaten, das ist ja ein Verbesserungspotenzial im Fußball, wenn man sich Handball, Football oder sonst was anguckt, dass der Umgang mit den Schiedsrichtern im Fußball nicht gut ist. Punkt. Dass ich den so, ich glaube, die US-amerikanischen Sportdaten sind da ziemlich krass, da kann man keinen Scherz mit dem Schiedsrichter machen, das wollen wir, glaube ich, auch alle nicht.
Naja. Weiß nicht, ja, es würde was fehlen.
Ja.
Es würde schon ein bisschen was fehlen, aber es werden halt die Grenzen werden fließen und immer, weißt du, was ich meine?
Ja, im Handball, denke ich, finde ich das ganz, ganz schön. Das ist ja nicht so, dass da keiner mit dem Schiedsrichter redet. Aber der Respekt vor den Schiedsrichtern und auch der Umgang, da wird kein Ball mal weggeschossen oder sonst was, wie es im Fußball
ist. Ja, kriegst halt gleich 2 Minuten, ja. Okay, ja.
Das ist ja deswegen sage ich, es ist eine Erziehungssache. Das ist gut, dass die jetzt damit nicht übertreiben, aber ich glaube, das zu machen und in diese Richtung zu erziehen, ist sehr sinnvoll.
Am Wochenende startet der Frauenfußball in Sachsen-Anhalt auf Landesebene. Verbandsliga hat Kickoff. Wie sieht denn die Frauenfußballentwicklung bei euch im Kreis aus?
Nicht so gut. Ist schwierig. Wir hatten ja mit Prozier, Nadelegen, Prozene halt paar, wo nur noch Kleinfeldbetrieb existiert oder auch Spielgemeinschaften gebildet wurden. Und ich sehe gerade auch noch nicht so viel Nachkommen, aber da muss man mal perspektivisch gucken, dass man das wieder stärken kann. Ich sehe doch schon in vielen Mannschaften das Mädchen mitspielen und das gemischte Spielen ist halt auch sehr, sehr gut. Dass man da dann aber sich wieder Mannschaften draus bilden, muss man abwarten.
Mehr kannst du da jetzt auch nicht machen, oder? Weil wenn keine Frauen da sind und Mädchen, dann sind sie nicht da, ja.
Ja, das ist auch oft die Antwort. Die sind ja da, die spielen bloß nicht Fußball. Wie kriegen wir jetzt einen Fußball? Wir haben ja auch Frauen und Mädchen im Kreis. Ja. Die sind schon da, die sind bloß aktuell noch nicht im Fußball. Und da muss man sicherlich noch ein bisschen rangehen mit verschiedenen angebotenen Schulen, mit Mädchenfußball.
Gibt es da ein Best-Practice-Beispiel zwischen Kita, Schule und Verein? Jetzt nicht unbedingt vielleicht auf Frauen oder Mädchen bezogen, sondern also arbeitet ihr da mit den Schulen und mit den Dings zusammen?
Ja, es gibt immer, wie jetzt KV direkt nicht, aber ich kenne viele Vereine und fehlt das auch Vereinen, die mit Kitas oder Schulen zusammenarbeiten. Da ist dann oft die so glückliche Fügung in den kleinen Orten, die noch Schulen oder Kindergarten haben, dass das direkt nebeneinander ist und dass dadurch auch gewonnen werden kann. Oder die sich halt, die sind eh beim Sport da, 4., 5., 6. Stunde, dann machen sie hinterher gleich noch Training oder wenn der Hort da in der Nähe ist. Und da wird schon profitiert von. Also bei uns in der Region speziell ist das extrem zu sehen, dass viele Vereine jetzt anfangen, Kindersport, Kinderturnen zu machen. Wo die wirklich einfach Bewegungen lernen von 2-, 3-, 4-, 5-, 6-Jährige. Und die sind dann, haben Kontaktpunkt zum Verein und da kommen dann viele in Handball, Fußball, je nachdem, was so angeboten wird. Das sehe ich echt in vielen Vereinen.
Cool. Wollen wir mal langsam in unsere Feedback-Runde noch mit reingehen?
Klar, nehmen wir Stefan gleich mit.
Wird sich Stefan auf jeden Fall freuen. Also erstmal hat Fabian Lenkheit zum einen geschrieben, dass wir mal Christian Falk einladen sollen.
Zum Thema einen Ansprechpartner vom Eidsleber SV.
Ja, Eidsleber SV. Weil die so eine gute Arbeit, das haben wir uns das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, hat sogar gereicht, dass wir es als Reel machen konnten. Sehr gut hat das funktioniert. Und dann hat dieser selbe Fabian Lenkheit, der dir bekannt sein müsste, oder du hast mal kurz mit ihm gesprochen, es fällt mir nicht schwer, deshalb lese ich sie gerne vor. Hallo ihr beiden. Am vergangenen Wochenende gelang einem Spieler der Ore Kickers Wolmestedt ein 6er-Pack. Beim 3-7 Auswärtssieg in Weferlingen, das ist die Würde-Liga.
Ich kenne die mir nicht, darf ich raten? War es Justus Masut?
Nee, Fabian Lenkheit nochmal. Hat das
nein, der Torschütze.
Nein, es geht um, Justus Masut, genau. Ja, heißt der gute Mann.
Ich bin der Profi, ja.
Und der hat 4 Tore in den ersten 45 Minuten, also hat er quasi einen Viererpack in der ersten Halbzeit, stand 4-0 und dann ist es noch 3-7 ausgegangen. Und dann hat er gesagt, der Knipser hat in 53 Spielen stolze 98 Buden erzielt und 42 Vorlagen gegeben. Einer für höhere Aufgaben bei Dennis Herzensverein wird dann hinterher noch wird da hinterher noch geschrieben irgendwie. Weiß ich nicht, was
tatsächlich?
Was tatsächlich?
Hohe Kicker ist ja aus Wolmerstedt und die sind ja Luftlinie zu Barleben irgendwie 5 Kilometer und Justus Masut hat letztes Jahr das Eishockey-Turnier gewonnen.
Ah, dem haben wir noch einen Preis überreicht.
Genau, also da ja ist die Verbindung und sein Bruder hat letzte Saison sogar noch in Halberstadt gespielt.
Okay.
In der Oberliga. Also ob jetzt dieser noch spielt, weiß ich nicht. Ja. Also ist bekannt und Fabi ist auch auf der Uhr.
Ist bei jemandem, ist okay.
Also, so eine Entwicklung sieht man ja, wenn die im Kreis da ist. Also es funktioniert das ja bei dir wahrscheinlich anders, wenn du weißt wahrscheinlich auch, wer bei dir im Kreis einer der größten oder
besten
Kicker oder am häufigsten trifft. Ah! Ja. Warte. Wer ist denn der beste Kicker bei dir im Kreis?
Oh, nee.
Nein?
Da gibt's keine.
Hast du jetzt Angst, sowas kommt?
Nee, ich überlege, also bei der beste Kicker im Kreis, da würde ich dann doch schon auf jemanden aus Gardelegen tippen.
Ja, okay. Ja. Lassen wir mal Landesebene weg.
Also du meinst nur die Kreisebene? Der aktuell in der Kreisebene aktiv ist, würde ich sagen Carlo Remke.
Ach, wo spielt denn Carlo?
Ja, den wollte ich sagen, sollte die auch noch bekannt sein. Ja. Der spielt in Lindstedt.
Ah, okay.
Ich finde, Carlo Remke ist der geilste Fußballername für die Kreisebene, ja, den man sich vorstellen kann.
Legende in Bismarck.
CR7 auch.
Ja.
Carlo Remke, das kriegt auch
nochmal. Ah, den Kreis gewechselt? Kommt der aus Lindstedt?
Ja.
Ah, okay.
Ja.
Hat der auch so einen Körper?
Nee.
Wie CR7?
Nee.
Aber.
Carlo, hast aber du das jetzt gerade, wenn du das jetzt siehst, Carlo, ich glaube das doch, das waren die beiden, die das jetzt hier gerade verneint haben.
Top-Kicker.
Ja, Carlo Remke, geil, den können wir gut verlinken. Carlo Remke, wir feiern dich. Und jetzt kommt hier Ronny Engelhardt noch mit einer Mail um die Ecke. Kennst du den, Ronny Engelhardt?
Nein.
Moin Männers, Danny braucht Konkurrenz in der Sendung. Es gab einen, der besser genetzt hat als er selber, die Legende des Harzes. Du kanntest den Namen, als ich es vorhin vorgelesen habe?
Friedrich Reitzig.
Fritze Reitzig, genau. Ja. Kann alles über den Harz erzählen, weil wir hatten ja den Aufruf gestartet, dass wir ein bisschen auch die Entwicklung im Harzfußball demnächst mal in einer ganzen eigenen Sondersendung machen wollen. Hat fast in allen Klassen von Sachsen-Anhalt gespielt, von Oberliga bis runter zur Kreisklasse. Und jetzt kommt's, das macht mir Spaß vorzulesen. Dennis beschauliche Bilanz. Doppelpunkt. 346 Spiele, 231 Tore, 54 Assists. Und Fritzes erstaunliche Bilanz. 493 Spiele, 373 Tore und 84 Assists. Und dann steht hier noch diese provokante Frage, wer ist wohl der wahre Stürmer des Amateurfußballs mit 3 Smileys, die so machen? Aber da stelle ich dann eine Frage, damit Danny das nicht machen muss. Man muss ja berechnen, wer von euch hat mehr Oberliga-Tore und so weiter.
Ja, also erstmal muss man sagen, so viele Tore muss man erstmal schießen.
Ja.
Also Hut ab. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kenne seine Statistiken und er hat schon relativ oft und viel getroffen.
373 Tore, du nur 231.
Erstmal würde ich hinterfragen, welche Datenbank das ist. Ist die denn auch wirklich gepflegt?
Ist denn das eine Daily Pile geprüfte Datenbank?
Welche Jahre wurden berücksichtigt? Wurde vielleicht etwas gelöscht? Nein, Spaß.
Hey, das ist es. Er macht das immer wieder. Weißt du, wie viele Mails kommen und die sagen, Danny ist eigentlich so nett, wenn das nur die Hälfte der Witze würde reichen.
Aber ich war doch demütig gerade. So viel Tore.
Sehr, ja, das ist von Stefan Bock
bestätigt. So viel Tore muss er erst
machen. Ja, Wahnsinn. Cool.
Nee, aber stimmt schon, oder? Was hat er, also wenn du das, also wüsstest du es, ob das auch mit Oberligatoren und so weiter?
Ich weiß, er hat relativ lange auch in Westerhausen gespielt, auch als Westerhausen, glaube ich, noch nicht Verbandsliga war.
Ja.
Hat das viel beleidigt. Spielt er halt auch in der zweiten noch mit fast 40, trifft da, also ja, also will ich gar nicht vergleichen. Man soll, glaube ich, beiden da den nötigen Respekt zollen.
Fritze Reitzig ist auch ein richtig geiler Name. So für, der Fritze Reitzig letztes Wochenende wurde, der hat richtig genetzt. Geil. Wie viele Tore hast du insgesamt schon gemacht?
Ja.
Alle. Jedenfalls vielen Dank, Ronny Engelhardt. Das ist eine zauberhafte Mail gewesen. Und wir haben extrem viele Bewerbungen. Ey, Marc, das war wirklich eine super Idee von dir, Danny. Wir haben extrem viele Mails bekommen, wo es darum ging, über den Harz zu sprechen. Da werden wir uns auf jeden Fall mal ein paar Leute raussuchen. Oder was sagst du? Fritz Reitzig müsste man schon, also euch beide nebeneinander sitzen, wäre schon witzig.
Definitiv.
Oder? Und vor allem, weil ihr euch ja ausnahmsweise mal nicht kennt. Du kennst ja eigentlich sonst fast jeden. Und wenn du den wirklich nicht persönlich kennst, ist für mich.
Das sind ja dann fast 500 Tore.
Die dann da zusammensitzen? Ja. Sind mehr als 500 Tore.
Ja.
Das würdest du doch testen, ob ich das zusammenkriege im Kopf, oder? Wie du, Du guckst den Podcast auch
meiner,
einfach, oder?
Meiner Tochter bringt halt immer bei 10er plus 10er ist die halbe Miete.
Hast du noch eine Botschaft eigentlich, die du so als frische Backener und sehr junger Präsident eines Kreisfachverbandes Altmark West im Podcast unbedingt unterbringen wolltest, die jetzt noch nicht irgendwie gefallen ist?
Eine allgemeine Botschaft, einfach, dass wirklich die Zusammenarbeit für den Fußball an erster Stelle stehen sollte, ob in den Kreisen, ob in den Vereinen, ob im Gesamtvorstand und das wirklich zusammen im Sinne des Fußballs regeln.
Super.
Hast du noch was?
Nein.
Dann würde ich sagen, das, was Stefan, also was Stefan Bock sagt, musste machen.
Musste machen.
Musst du machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.